Wenn ich bereit bin, eben auch mich mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was mich prägt und ausmacht, zu beschäftigen, mit meiner eigenen Identität zu beschäftigen, auch nach innen zu schauen. Ja? Also das ist aus meiner Sicht eben eine wichtige Grundvoraussetzung. Und was viele unterschätzen ist, dass es wichtig ist, da auch mit einer Würdigung zu beginnen. Also nicht mit einem, was bin ich nur von Trottel und ich kriege nichts gebacken, ich blöder Ochse. Das ist ja oft so eine Perspektive, wo wir unterwegs sind. Aber positive Veränderung kann nur beginnen mit einer positiven Würdigung meiner selbst.
Und damit ganz herzlich willkommen zum Hills & Willys Leadership Podcast. Dein Gastgeber ist Thomas Kilian, Teil des Gründungsteams und bei Hills & Willys verantwortlich für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Podcast stellt Thomas spannende Führungspersönlichkeiten aus der christlichen Szene vor und fragt sie nach ihren Erfahrungen als Leiterinnen und Leiter.
In der 15. Folge des Hills & Willys Leadership Podcast.
Stopp, Moment mal. Das war wohl die Macht der Gewohnheit, Thomas. Ich übernehme doch.
Ach ja.
Heute ist im Hills & Willys Leadership Podcast alles ein bisschen anders. Denn sonst stellt Thomas Kilian hier die Fragen. Mein Name ist Michaela Warning und heute darf ich Thomas interviewen. Er ist Mitgründer von Hills & Willys, verantwortlich für Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und die Konzeption vieler Dinge, die bei Hills & Willys im Hintergrund laufen. Mit seiner Digitalagentur berät Thomas seit vielen Jahren Unternehmen in digitaler Kommunikation und entwickelt als Geschäftsführer auch seine eigenen Marken. Bei Hills & Willys bringt er beides zusammen, strategisches Denken, kommunikatives Handwerk und seine Leidenschaft für Persönlichkeitsentwicklung. In den letzten 12 Monaten haben Thomas, Annika Kersting und ich gemeinsam den Hills & Willys Routenplan entwickelt. Eine Art Transformationslandkarte, die in 12 Etappen beschreibt, welchen Weg Leiterinnen und Leiter bei uns gehen. Was hinter diesem Routenplan steckt, wie er entstanden ist und warum Thomas so überzeugt davon ist, dass Systeme und Strukturen Menschen beim Wachsen helfen können. Darum soll es heute gehen. Der Titel der heutigen Folge, den Berg sichtbar machen, wie der Routenplan von Hills & Willys entstanden ist. Und damit ganz herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, dass du heute mal auf der anderen Seite sitzt.
Ja, vielen Dank.
Lass uns direkt einsteigen mit der ersten Frage. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ich bin heute relativ spät in den Tag gestartet. Es wurde gestern auch tatsächlich recht spät. Wir haben Quartalswechsel und da lagen noch ein paar Aufgaben an. War also kurz nach Mitternacht erst im Bett. Dadurch, dass wir jetzt gerade Ferien haben, kurz vor Ostern, war kein Wecker gestellt. Die Jungs haben auch noch etwas länger geschlafen. Die Zeitumstellung kickt. Insofern wurde es dann irgendwie 7:30, 7:45. Bin gestartet mit Kaffee, habe so wie jeden Morgen ein bisschen Zeit erst für mich gehabt und bin dann aber relativ schnell auch ins Büro, weil wir jetzt schon den ersten Agenturteam-Call miteinander hatten und da schon den Austausch hatten. War also ein bisschen hektisch, bevor wir jetzt hier miteinander in den Podcast einsteigen.
Okay, dann lass uns doch vielleicht an der Stelle einmal bleiben und kurz drüber sprechen, dass wir ja die Rollen heute getauscht haben. Wie fühlt es sich denn bis jetzt an? Mit welchem Gefühl gehst du in den Podcast heute rein, dass du mal Fragen beantwortest und nicht stellst?
Ach, es ist so eine gewisse Mischung aus durchaus Aufgeregtheit, also die nehme ich durchaus auch wahr. Gleichzeitig habe ich schon so viele Interviews geführt und auch gegeben, dass mir das super viel Freude macht. Also ich bin erstmal ganz entspannt und freue mich auch ein bisschen was teilen zu dürfen. Insofern danke, dass du heute mal auf meinem Stuhl sitzt und ich auf der anderen Seite des Mikros.
Ich freue mich auch. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Danke, dass ich die Rolle übernehmen darf heute, dass du mir den Podcast überlässt.
Sehr gerne.
Du hattest ja schon berichtet, dass du ja heute Morgen mit deinem Team schon ein Gespräch hattest. Erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Du bist Geschäftsführer, du bist Ehemann, Vater. Von deinen Jungs haben wir eben auch schon was gehört. Und dann bist du noch bei Hills & Willys im Ehrenamt engagiert. Wie bringst du das alles eigentlich unter einen Hut?
Ja, das weiß ich manchmal auch nicht so genau. Ja, es sind durchaus verschiedene Rollen, aber ich mag auch gerne die Abwechslung. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Also ich könnte gar nicht nur so irgendwie das eine machen. Und insofern freue ich mich, dass so verschiedene Ebenen zusammenlaufen. Ich war immer schon irgendwie unternehmerisch unterwegs, also Dinge zu unternehmen, etwas anzustoßen, irgendwie was aufzubauen. So, und auch so in der Selbstständigkeit mich selber zu organisieren. Das war sicherlich schon in der Jugend irgendwie angelegt. Und insofern freue ich mich, dass dann auch mir die verschiedenen Spielfelder diese Abwechslung ermöglichen. Durchaus gibt es auch Momente, wo es mal ein bisschen viel wird. Da freue ich mich, wenn dann auch wieder ruhige Familienzeiten sind, wenn wir miteinander in Urlaub gehen oder wenn ich mir auch mal eine Auszeit nehmen kann. Aber so grundsätzlich mag ich auch innerhalb eines Tages mich mit unterschiedlichen Dingen, unterschiedlichen Themen zu beschäftigen. Deswegen auch vielleicht die Wahl einer Agentur als Geschäftsmodell, wo man ja auch wieder für unterschiedliche Kunden arbeitet und sich mit ganz verschiedenen Themen, mit ganz unterschiedlichen Menschen befasst. Und insofern da dieser ja etwas impulsgesteuerte, abwechslungsorientierte Tätigkeitsbereich, das liegt mir sehr, sehr nah.
Das genau kenne ich von dir auch nicht anders. Du bist immer genau aktiv, hast immer neue Ideen, willst immer Neues anstoßen. Ist es denn auch manchmal so, du hattest es auch schon in einem Nebensatz erwähnt, dass du auch mal eine Pause, eine Auszeit brauchst? Oder macht dir das gar nichts aus? Kannst du eigentlich so durchziehen?
Es gibt Situationen, da kann ich gut durchziehen und dann kann ich auch wirklich alles stehen und liegen lassen. Aber grundsätzlich, ja, natürlich brauche ich Pausen und ich nehme ja auch die Pausen. Also Hard Work, Hard Life ist so ein bisschen das Motto. Ja, es gibt immer so unterschiedliche Phasen. Ich bin gerade jetzt auch mit Familie. Seit unsere Jungs geboren sind, haben wir immer wieder sehr regelmäßig auch längere Elternzeiten genommen, haben uns rausgezogen über mehrere Wochen oder auch teilweise über mehrere Monate. Auch jedes Jahr, wenn ich da so drauf schaue, was ja viele Unternehmer und auch ich früher in meiner Selbstständigkeit gar nicht konnten, wirklich mal für 1, 2, 3 Wochen den Betrieb auch liegen lassen. Und wenn ich da jetzt so auf mein Jahr drauf schaue, dann gibt es eben Phasen und da haben wir uns jetzt gerade befunden hier so im Februar, März, da war einfach echt viel zu tun. Und dann gibt es andere Phasen im Sommer oder auch über die Weihnachtszeit, wo wir wirklich über mehrere Wochen, ich nenne es mal so ein bisschen Betriebsurlaub machen, und ich auch komplett abtauche, für niemanden zu erreichen bin, also außerhalb meiner Family vielleicht, und dann auch wirklich ganz frei mache. Darüber hinaus habe ich auch selber persönlich regelmäßige Auszeiten. Also meine Frau und ich gönnen uns da gegenseitig. Auch die ein oder andere Möglichkeit war jetzt gerade im März auch mal eine Woche zur Strategiezeit in Dänemark, alleine im Ferienhaus. Und ich brauche dann, so gerne ich mit Menschen auch gemeinsam unterwegs bin, auch immer mal wieder wirklich Zeit nur für mich, wo ich ganz alleine bin und da tanke ich dann auf und sorge da auch für mich.
Wie gut, dass du für dich verschiedene Wege findest und einbauen kannst. Das ist sicherlich auch eine Freiheit, die du als Unternehmer ja genießen darfst, dir da dann auch so deine eigenen Inseln zu schaffen. Ja. Lass uns nochmal ein bisschen stärker in deinen beruflichen Kontext schauen. Was genau machst du mit deiner Digitalagentur und welche Art von Verantwortung hast du ja auch in deiner Agentur?
Genau, ich bin der Geschäftsführer. Wir machen das mittlerweile seit über 25 Jahren. Das heißt also, blicke da auch durchaus schon auf die ein oder andere Erfahrung zurück. Wir kommen so aus dem klassischen Webdesign, haben einfach Websites gebaut und irgendwann festgestellt, naja, die schönste Website nützt ja nicht, wenn die nicht auch Kunden bringt. Und haben das immer stärker auch dahingehend entwickelt. Bei vielen, vielen hundert Projekten, die wir jetzt in den letzten, weiß ich, 20 Jahren auch erstellen durften, hat sich da immer eine stärkere Spezialisierung rausgebildet, dass wir B2B-Unternehmen, die sehr erklärungsbedürftige Produkte und Leistungen haben, sichtbar machen für zumeist deutlich größere Kunden. Also das sind kleine mittelständische Unternehmen, Spezialanbieter, die irgendetwas Außergewöhnliches können oder eine besondere Leistung anbieten, dann aber in einem ganz, ganz starken Wettbewerbsumfeld stehen. Und unsere Online-Marketing-Lösung und die Art, wie wir die Unternehmen positionieren, sorgt dafür, dass die von großen Firmen, von Konzernen dann auch ernst genommen werden und dass sie dort eben auch die Möglichkeit haben, diese als Kunden zu gewinnen oder mehr davon auch als Kunden zu gewinnen. Und das ist so unsere Rolle, die wir da einnehmen, auch ein bisschen dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen halt in einer anderen Form an den Markt treten, als sie das vielleicht selber machen würden. Also auch da geht es darum, die Unternehmen in ihrer Entwicklung zu begleiten, auch einen Transformationsprozess mit anzustoßen, was ja auch so ein bisschen das Thema heute sein wird. Das heißt also, wir denken da sehr prozessorientiert, gar nicht so sehr als Anbieter von Einzelleistungen, also ein Stück Website oder ein Google Ads Account oder so, sondern es geht immer wirklich darum, mit den Unternehmen gemeinsam auch so einen Weg zu beschreiten und die eben auf dieser Reise auch ein Stück begleiten zu können.
Könnte man das dann auch als den roten Faden deiner Arbeit betrachten, dass du die Unternehmen so auf einem Weg begleitest? Magst du zu diesem Weg nochmal ein bisschen was erzählen?
Genau, absolut. Also so hat sich das zumindest rauskristallisiert. So sind wir nicht gestartet, aber ich habe halt irgendwann festgestellt, dass es doch auch, ja, ich sag mal, nicht ganz frustfrei ist, wenn man halt nur Einzelleistungen erbringt und am Ende des Tages der Kunde dann vielleicht gar nicht so viel daraus zieht aus den Maßnahmen, die man für ihn entwickelt hat. Und deswegen haben wir uns den gesamten Prozess angeschaut, weil was nützt es, wenn die Website gut besucht wird, aber niemand ein Formular ausfüllt oder niemand irgendwie ein Produkt bestellt jetzt, ja? Oder was nützt es, wenn zwar, ich sag mal, jemand sich dort outet und seine Kontaktdaten abgibt, aber dann nicht weiter betreut wird und wenn daraus nicht am Ende des Tages für unsere Kunden auch ein Auftrag dabei rauskommt. Und insofern sorgen wir mittlerweile mit der strategischen Beratung, mit der Umsetzung, mit manchen Dienstleistungen dafür, dass Kunden wirklich mehr Aufträge, planbar mehr Umsatz erzielen und gleichzeitig mehr unternehmerische Freiheit gewinnen. Etwas, was mir auch persönlich wichtig ist, um ja einfach werthaltig ihr Unternehmen auch nach vorne bringen zu können. Und da gehen wir eben in so eine partnerschaftliche Rolle. Das heißt, wir suchen auch Unternehmen, die bereit sind, sich auf diesen Prozess auch einzulassen und auch auf diese Begleitung einzulassen. Und deswegen haben wir so gut wie keine Einmalprojekte, sondern unsere Agentur arbeitet fortlaufend mit bestimmten Maßnahmen und mit bestimmter Beratung für Unternehmen über einen längeren Zeitraum.
Jetzt stelle ich mir so vor, dass viele Unternehmen eher den Anspruch an so eine Digitalagentur haben von, ich möchte gerne meine Website erneuern, liebe Agentur, mach das mal für mich und danach war es das für uns. Du hast gesagt, ihr sucht auch gezielt nach Kunden, die bereit sind, sich zu entwickeln. Wie herausfordernd oder ist es überhaupt herausfordernd, den Kunden zu vermitteln, wie euer Ansatz ist und dass er sich halt als einen Weg darstellt und nicht nur als eine einmalige Dienstleistung? Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen konträr zu dem, was es oft vielleicht so auch auf dem Markt gibt und was so gewohnt ist für viele Unternehmen.
Absolut. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch nicht vergleichbar mit anderen Agenturen. Also natürlich wenden sich Unternehmen an uns, weil sie eine neue Website zum Beispiel haben möchten oder weil sie in irgendeinem bestimmten Online-Marketing-Bereich Unterstützung benötigen. Aber im Erstgespräch stelle ich natürlich unsere Philosophie, unsere Vorgehensweise vor und berichte auch aus unseren Erfahrungen. Und am Ende ist ja jeder Unternehmer auch immer ergebnisorientiert. Das heißt, die Website ist ja ein Mittel zum Zweck, um damit entweder neue Mitarbeitende zu gewinnen oder neue Kundengruppen zu erschließen oder das Geschäft einfach weiterzuentwickeln. Und an der Stelle können andere Agenturen halt vielleicht nur die Website bauen. Und wir bauen die Website so und integrieren sie so in den, ja, ich sag mal, Verkaufsprozess, dass am Ende des Tages eben auch neue Kunden dabei rauskommen und zwar regelmäßig. Und das ist eigentlich jedem Unternehmer dann vom Ergebnis her so plausibel, dass der eine oder andere, der bereit ist, sich darauf einzulassen, dann auch ja versteht, dass es sinnvoll ist, eben gemeinsam auch diesen strategischen Weg zu gehen. Das heißt also auch in der Beratung, wir sind nicht wie der klassische Unternehmensberater, der jetzt erzählt, wie man es machen muss. Das weiß ich für unsere Kunden aus dem IT-Bereich oder Industrie oder Medizintechnik oder wir haben so ganz unterschiedliche Branchen da, die wir betreuen. Das weiß ich oft gar nicht. Ich habe ja keinen Industriebetrieb. Ich kenne deren Kunden gar nicht, aber ich kenne den Prozess, der notwendig ist und kann dann da eben im Austausch mit dem Kunden gute Strategien entwickeln und die dann auch gemeinsam mit unserem Team umsetzen.
Sind deine Mitarbeiter so loyal wie Judas? Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Hills & Valleys erleben solche und weitere Herausforderungen in ihrem Führungsalltag. Jeweils im Januar startet eine neue Gruppe in ein 18-monatiges berufsbegleitendes Leiterschaftstraining. In der praxisorientierten Ausbildung lernst du die wichtigsten Prinzipien guter Führung kennen und wendest das Wissen in konkreten Gruppenaufgaben sofort praktisch an. Du hast einen persönlichen Coach an deiner Seite, der dich die ganze Zeit über intensiv begleitet, fördert und herausfordert. Eine gemeinsame Gruppenreise im Sommer sowie eine Studienfahrt am Schluss des Programms sind weitere Highlights. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme in der nächsten Runde auf unserer Website hills-valleys.de und empfiehl das überkonfessionell ausgerichtete Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter.
Du hast ja selbst ein zweijähriges Unternehmertraining absolviert bei Stefan Mirath. Hatte dieses Training auch konkret Auswirkungen auf die Tätigkeit und die Ausrichtung deiner Agentur? Was hat das bei dir auch persönlich bewirkt, das Training? Vielleicht lass uns da nochmal einen Blick drauf werfen, auf diese Phase des Lebens.
Tja, wo soll ich da anfangen? Das ist ein weiteres Thema. Also das Unternehmertraining habe ich damals oder mich dafür entschieden in einer Phase, wo ich ziemlich alle war, ziemlich am Ende war und wo ich auch in so einem, also im Unternehmen wird es so als Stuck State bezeichnet, ja. Also ich bin einfach irgendwie an so einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiter konnte und auch nicht mehr weiter wollte. Ich war also in so einer selbstständigen Rolle ein Stück gefangen. Das war auch so mit Familiengründung verbunden zeitlich. Wir hatten unheimlich viel zu tun in der Agentur, aber ich war reiner Dienstleister, habe irgendwie 7-8 Stunden am Tag telefoniert. Ich war komplett fremdbestimmt von unseren Kunden damals und auch von Mitarbeitenden, die wir hatten und so. Also ich habe einfach irgendwie nur noch funktioniert. Und während einer Elternzeit habe ich vom Stefan Mehrath ein Hörbuch gehört, Dein Wille geschehe, was ich sehr, sehr empfehlen kann und was mich unheimlich angesprochen hat zu dem Zeitpunkt, was mir auch so an manchen Stellen die Augen geöffnet hat für das Thema Leadership, zum einen für die Selbstführung, aber auch für Führung von Kunden beispielsweise oder auch von Mitarbeitenden. Das hat meinen Blick natürlich verändert. Und am Ende des Hörbuchs und am Ende der Elternzeitreise, wo wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren in Portugal, Spanien, habe ich entschieden, ich mache ein Unternehmertraining mit. Ich muss das intensivieren. So. Und ohne jemals ein Seminar besucht zu haben, habe ich mich halt für das Training angemeldet, über 2 Jahre für eine nicht ganz geringe finanzielle Investition. Aber es war eine der besten Investitionen in meinem Leben, kann ich wirklich so sagen, weil ich dort ganz, ganz viel gelernt habe über mich und eben auch über meine Art, das Unternehmen zu führen. Und das hat ganz, ganz viel Veränderung natürlich auch ins Unternehmen reingebracht. Wir haben uns von vielen Kunden getrennt. Wir haben Profile entwickelt, Strategien verändert. Ich habe eine ganz andere Führungskultur, eine ganz andere Unternehmenskultur entwickelt. Und ja, nicht zuletzt auch mit Hills & Valleys in einem anderen, mir sehr wichtigen Bereich meines Lebens versucht, das Ganze dann auch mit reinzugeben, auch mitzuprägen, genau.
Ja, jetzt hast du Hills & Valleys schon erwähnt. Ich hätte auch noch viele Fragen zu deiner persönlichen Entwicklung und auch die deines Unternehmens. Aber lass uns doch ein bisschen lenken in Richtung Hills & Valleys. Inwiefern hat ja das Unternehmertraining den Impuls für Hills & Valleys bei dir gesetzt oder überhaupt für dieses Programm? Magst du einfach mal erklären, wie das alles begann und wie das in Zusammenhang steht?
Genau, also im Rahmen dieser, ich sag mal, persönlichen Überforderung, im Rahmen der Selbstständigkeit, hat natürlich auch in vielen Jahren so mein vielleicht geistliches Leben, mein persönliches geistliches Leben gelitten. Ich habe mich tatsächlich auch dabei erwischt, mich nochmal so ein Stück kirchenfern zu fühlen. Also war tatsächlich auch in meiner Kirchengemeinde eher Gast, sage ich mal. Also willkommener Gast vielleicht, aber hatte keine enge Bindung daran. Und ich würde mich nicht als glaubensfern bezeichnen. Also ich hatte nach wie vor auch immer eine gute Verbindung zu Gott, aber ich war einfach so aus diesem Kirchengeschehen raus und dabei ja vor vielen Jahren auch sehr engagiert in der kirchlichen Jugendarbeit. Insofern hat es da auf jeden Fall eben auch nochmal Veränderungen und auch so einen gewissen Bruch gegeben. Und während des Unternehmertrainings relativ am Anfang habe ich mich mit dem Alex Kampmann zum Frühstücken getroffen. Den hatte ich auch ein paar Jahre nicht gesehen und irgendwie hat sich da der Kontakt nochmal wieder so ergeben. Wir sind viele Jahre befreundet und ja, haben dann so, ich sage mal, Not und Elend, haben zusammengesessen und haben so einfach berichtet aus ihrem persönlichen Leben, was gerade so nicht läuft und wo wir gerade dran sind und so. Alex hatte auch so ein paar Frustmomente. Und so haben wir im Grunde da gesessen und haben unser Herz ausgeschüttet und gleichzeitig irgendwie so den Wunsch gehabt, ey, das darf ja eigentlich so nicht sein. Also, dass christliche Leiterinnen und Leiter in so einer Situation stecken irgendwie, da müssten wir doch irgendwie anders rangehen. So. Und da wäre es doch schön, wenn es einfach etwas gäbe, was für Leiterinnen und Leiter diese Ermutigung und diesen Zusammenhalt und das alles einfach so ein Stück stärken kann. Gleichzeitig hatte ich ja einiges jetzt gelernt im Unternehmertraining über Veränderungsprozesse und über die Heldenreise und so diesen Veränderungsweg und habe gesagt, Mensch, also das, was ich da erlebe, wäre doch toll, wenn es das auch im christlichen Kontext gäbe. Und das hat sich natürlich dann im Zeitraum von diesen etwa 2 Jahren dann auch so weiterentwickelt, dass Alex und ich weiter im Gespräch waren und dann eben das sehr stark konkretisiert haben, auch mit anderen gemeinsam. Auch du warst ja von Anfang an mit involviert an der Stelle. Und insofern war das, glaube ich, eine spannende Reise, dann so einiges von dem, was ich im Unternehmertraining gelernt habe, auch in dieses Projekt mit zu integrieren.
Wie würdest du denn deine Rolle heute bei Hills & Valleys beschreiben?
Ach, ich bin so ein bisschen Mädchen für alles, gefühlt. Mhm. Ja, also ich liebe es, so Sachen anzustoßen. Ich liebe es auch, aus der zweiten Reihe zu führen. Ich habe ja keine so wirklich offizielle Funktion, weder im aktuellen Trainingsprogramm, im Summit, noch jetzt irgendwie verantwortlich in der Projektleitung. Ich bin Teil des Leitungsteams. Ich kümmere mich um das Thema Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, was sicherlich auch von Berufswegen so fachlich vielleicht so Fable hat. Aber ich glaube, dass ich an vielen markanten Stellen auch einfach was anstoße, konzeptionell. Also jetzt wie eben auch den Routenplan oder neue Formate mit reinbringen. Also ich bin so ein Starter. Ich mag es einfach, neue Dinge irgendwo anzuleiern und habe mich deswegen auch relativ schnell und auch mit Ankündigung aus dem operativen Training rausgezogen. Also ich glaube, als wir gestartet haben, habe ich gesagt, so nach 2 Jahren wäre ich gerne auch wieder frei für neue Maßnahmen so. Und das hat dann, glaube ich, ein bisschen länger gedauert. Jetzt war ja mit Corona auch der Start ein bisschen verzögert, sage ich mal. Aber mittlerweile bin ich eben auch bei den Wochenenden gar nicht mehr aktiv dabei, nur noch einmal im Jahr zu Gast. Und insofern habe ich auch wieder den Freiraum, Neues eben ins Projekt mit reinzubringen.
Jetzt warst du ja durch das Unternehmertraining schon in einem starken persönlichen Entwicklungsprozess. Mit Hills and Valleys kam nochmal ein Persönlichkeits-, ein Leadership-Training dazu, das du zwar aus einer anderen Rolle begleitet hast, aber mich würde nochmal interessieren, inwieweit dich Hills and Valleys auch als Leiter und als Mensch nochmal geprägt und auch verändert hat.
Ja, krass. Also gerade das, was eben auch im Unternehmertraining fehlt, ist ja nochmal eine ganz andere Komponente, die wir bei Hills and Valleys auch mit betonen oder die wir da einfach auch im Fokus haben, nämlich so die Entwicklung auch als geistlicher Leiter. Ja, das heißt also auch, ich sag mal so, mit so einer dienenden Leiterschaft auch heranzugehen an die Herausforderungen. Im Unternehmertum ist es ja oft so, dass der Stärkere sich irgendwie durchsetzt und dass man da natürlich auch so ein bisschen auf dicken Max macht irgendwie. Und ich glaube, dass es an der Stelle nicht immer hilfreich ist, gerade auch im Ehrenamt, ja, und gerade auch in diesen Aspekten. Man kann nicht alles aus dem Business auf Kirche übertragen. Das funktioniert halt einfach nicht. Und insofern ist das aus meiner Sicht eben auch nochmal ein spannender Prozess, wie wir modern, relevant, zeitgemäß, aber eben auch tief geistlich dieses Projekt prägen und wie wir damit eben auch ein Leiterschaftsbild versuchen zu kultivieren. Also wir können es ja gar nicht machen, aber dafür einen Rahmen setzen, sage ich mal, wo eben auch eine tiefe geistliche Gemeinschaft möglich ist, ohne dass es jetzt irgendwie überfromm wäre oder so. Also das ist für mich eben auch immer nochmal so ein Punkt. Also was ist die richtige Mischung aus Geistlichkeit, ohne dass es dann irgendwie weltfremd und fromm wirkt oder so, dass es immer noch kompatibel bleibt. Und ja, da haben wir, glaube ich, einen guten Weg gefunden. Also da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Und da erlebe ich eben auch vieles bei Hills and Valleys, was mir im Business oder auch im Unternehmertraining jetzt einfach abgegangen ist und was mir gefehlt hat. Weil diese Komponente, dass wir aus der Verbindung, aus der Beziehung zu Gott ja auch Kraft schöpfen und Herausforderungen bewältigen können, das findet da ja gar nicht statt.
Ja.
Ja, das heißt also, das ist ja ein Aspekt, der da einfach überhaupt nicht zum Tragen kam. Wobei ich auch im Unternehmertraining nie mit meinem christlichen Glauben hinterm Berg gehalten habe und das auch immer sehr wohlwollend auch sozusagen kommentiert wurde. Also ich habe mich da nie irgendwie gegen wehren müssen, aber es war halt nie Teil des Programms, so möchte ich es vielleicht mal einfach sagen. Ja, es war neutral, genau.
Ja, sehr cool. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine bereichernde Ergänzung war, durch Hills and Valleys da ja diesen geistlichen Aspekt nochmal betonen zu dürfen in deiner Entwicklung und überhaupt in der Entwicklung. Das erlebe ich auch immer wieder, dass das ein Aspekt ist, den ich nicht missen mag in meinen Wegen und Entwicklungsprozessen. So. Wir wollen uns ja heute über den Hills and Valleys Routenplan austauschen. Der ist jetzt seit kurzem auch auf der Website veröffentlicht. Wir haben ihn gemeinsam entwickelt mit Annika. Ich würde gern ja von dir, bevor wir jetzt uns vielleicht auch ein bisschen den Inhalten widmen, von dir wissen, warum brauchen wir überhaupt einen Routenplan? Also was macht so einen Routenplan relevant für unser Hills and Valleys Leadership Training?
Das, was wir von Anfang an eigentlich festgestellt haben bei Hills and Valleys, ist, dass es nicht um eine Methodenkenntnis geht, dass es nicht um ein Lehrprogramm geht. Wir sind in dem Sinne keine Leadership-Akademie oder kein Ausbildungsprogramm, wo man ganz viel Neues lernt, sondern am Ende des Tages ist es ein Leadership-Training, ein christliches Leadership-Training. Und es geht eben dabei darum, auch ja etwas zu trainieren, was mich persönlich weiterbringt, was mich weiterentwickelt als Leiterin oder Leiter. Das heißt, es geht um Veränderung. Und diese Veränderung, die beginnt ja in der Regel mit einer persönlichen Herausforderung. Ich habe von meinem Stuck-State gesprochen. Das heißt, man hat in irgendeiner Form ein trauriges Gesicht, ja, am Anfang. Also du stehst da vor deinem Scherbenhaufen. Also es muss nicht immer ganz existenziell sein, aber vielleicht vor irgendeiner Herausforderung. Ich bin hier der Einzige, der was macht, oder ich habe zu viele Aufgaben, oder irgendwie ich komme da an meine irgendwie gearteten persönlichen Grenzen. Und am Ende dieser Entwicklung, dieses Trainings, soll ja dann irgendwie eine, ich nenne es mal Goldmedaille stehlen oder irgendein Ereignis, was ich jetzt, wenn ich das trainiert habe, dann auch abrufen kann, sage ich mal. Das heißt also irgendwie ein lachendes Gesicht. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie kommt man denn vom traurigen zum lachenden Gesicht? Ja, da komme ich ja nicht irgendwie durch, indem ich Bücher konsumiere. Also was nicht heißt, dass Bücher konsumieren jetzt per se schlecht wäre, sondern es muss doch etwas in mir stattfinden. Und das erleben wir ja auch im Summit. Wir haben das jetzt mehrere Jahre ja auch beobachtet, was es also nicht nur mit Einzelnen, sondern mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch gemacht hat. Und wir haben davon eigentlich abgeleitet, was sind denn so die typischen Schritte, die ja jemand unternimmt in so einer Trainingsphase, um einfach mehr Reife zu erlangen. Ja, und diese einzelnen Transformationsschritte, die haben wir versucht eben ein bisschen zu strukturieren, zu systematisieren und so zu beschreiben, dass sie möglichst leicht verständlich sind und damit auch eine Orientierung bieten für diejenigen, die entweder am Anfang oder auf der Reise sind, dass sie sich auch selbst verorten können und auch gucken, okay, was sind denn die eigentlichen entsprechenden Schlüsselstellen, um in meiner persönlichen Entwicklung voranzukommen.
Wie war dieser Entstehungsprozess? Jetzt waren wir da ja über ein Jahr beschäftigt, diesen Routenplan zu entwickeln. Vielleicht kannst du ein wenig beschreiben, wie wir uns dem genähert haben und was uns dabei geholfen hat, dann auch zu dem Ergebnis, dem Routenplan zu kommen.
Genau, die ursprüngliche Frage war ja, können wir weitere Formate entwickeln für Hills and Valleys neben dem Summit? Also das Summit ist ja das Intensivtraining über 18 Monate und unsere Aufgabenstellung als Strategieteam war ja so, was gibt's noch für Angebote, die wir schaffen können? Wir haben mit Basecamps so Regionalgruppen, wir denken über Konferenzen, über Online-Kurse nach, Online-Formate, Workshop-Formate, Coaching-Sessions und so. Und das sind ja alles ganz erstrebenswerte Formen, um Leiterinnen und Leiter zu entwickeln, zu befähigen, zu ermutigen. Gleichzeitig ist ja die Frage, was macht denn so ein Programm dann aus? Also was ist der eigentliche Benefit, wenn jemand an einer Konferenz oder einem Online-Kurs teilnimmt? Ja, und wir wollen ja nicht nur, dass da neues Wissen gesammelt wird, sondern wir wollen ja, dass da einfach auch Veränderung passiert. Und durch meine eigene Erfahrung auch mit Systemlösungen, mit entsprechenden Prozesssystemen, sage ich mal Prozessbeschreibungen aus dem geschäftlichen Kontext, habe ich relativ früh, glaube ich, diese Idee dann auch reingebracht und habe euch ja da auch so ein bisschen versucht mitzunehmen, einfach, dass auch wir neben unseren Werten und unseren Überzeugungen und einer gewissen Didaktik und Methodik auch nochmal eine Prozessbeschreibung brauchen für einen Transformationsprozess. Und da wart ihr dann recht offen, so muss man sagen. Ja, und wir konnten dann auch so am persönlichen Beispiel, und ich glaube, es war ja für dich und auch für Annika einfach hilfreich, dass ihr ja selber auch beteiligt seid an Hills and Valleys und dann auch die Möglichkeit hatte, für euch nochmal zu reflektieren, hey, welche Veränderungen habe ich eigentlich durchlebt? Was war eigentlich das Prägende bei mir? Und das haben wir ja dann versucht, auch an ganz, ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mal so abstrakt durchzuspielen. Was sind denn so die typischen Entwicklungsschritte, die ablaufen, damit jemand eben zu einer neuen Reife kommt? Und das haben wir dann ja Stück für Stück erarbeitet. Und es brauchte seine Zeit, es brauchte auch diese Reifezeit im Laufe dieses Jahres, bis es dann auch, ich sag mal, in eine Form gegossen war, die ich jetzt mal so als 1.0 beschreiben würde. Also ich glaube, wir haben jetzt eine Form, mit der wir in die Öffentlichkeit gehen, die sich aber auch im Laufe der Zeit von der Sprache her vielleicht auch nochmal ein Stück verändern wird und auch die Form, wie wir das Ganze präsentieren, sich sicherlich auch nochmal ein Stück verändern wird.
Brennst du noch oder bist du schon Asche? Viele haupt- oder ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter im kirchlichen Bereich befinden sich am Rande des Burnouts. Hills and Valleys bietet dir ein stärkendes Umfeld, in dem du deine Selbstführung trainieren und zu einer echten Führungspersönlichkeit reifen kannst. Mit einem persönlichen Coach und einem Leviten als Sparringpartner an deiner Seite wirst du deine selbstgesteckten Ziele leichter erreichen und auch andere Menschen inspirieren. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt auch anderen Leiterinnen und Leitern in deinem Umfeld weiter. www.hills-valleys.de.
Wir haben ja jetzt nichtsdestotrotz eine Version an den Start gebracht. Gab es einen Moment, den du identifizieren würdest, wo ja wir so in der Zusammenarbeit feststellen konnten, jetzt das trifft's und so bildet der Routenplan wirklich ab, was bei Hills and Valleys passiert? Gab es so einen Schlüsselmoment oder war das wirklich der Prozess an sich, der es dann herauskristallisiert hat?
Nee, ich glaube, es gab zwei Schlüsselmomente. Der eine Moment war, als das war in der Frühphase, vielleicht gab es sogar drei Momente. Ich überlege gerade mal. Also in der Frühphase war es so, dass Annika und du, ihr habt einfach berichtet und ich habe währenddessen mitgeschrieben und habe im Grunde genommen einfach so für diese einzelnen Phasen, die ihr beschrieben habt, habe ich so Schlüsselbegriffe gesammelt. Und als das dann so fertig war und vor uns allen lag, war so ein, wow, da ist schon irgendwie was zu erkennen, so, ja. Und dann haben wir das Ganze ja, und das wäre für mich der zweite Punkt, das Ganze visualisiert, auch als so ein Schaubild. Wir haben diese Bergwelt mit diesen einzelnen Etappen und den verschiedenen Phasen und so für uns ja dann auch nochmal weiterarbeitet, haben bestimmte Begriffe auch nochmal geschärft, wie wir das entsprechend benennen wollen, damit es auch in dieses Setting passt. Das heißt, da haben wir ja relativ intensiv so an der Grundstruktur gearbeitet, ja, dass dann also diese drei Phasen und 6 Abschnitte und 12 Etappen entstehen und man das Ganze dann einfach auch so bildlich vor sich hat. Und dann war ja eigentlich so der dritte Schlüsselmoment, als wir dann alle 12 Etappen ausformuliert hatten und es dann im Grunde genommen auch mal so als ein Gesamtdokument vor uns lag. So, und nach dem erneuten Lesen mit so einem gewissen Gänsehautmoment war, glaube ich, so der Punkt, dass wir gesagt haben, jetzt ist es auch reif, dass wir es jetzt praktisch auch umsetzen, erproben und daran auch wirklich arbeiten mit weiteren Teilnehmenden und das Ganze eben auch nach außen tragen, so dass es dann auch ein Format wird, was nicht in der Schublade jetzt verstaubt, weil das dafür wäre es zu schade, sondern eben auch praktische Anwendung findet.
Ja, daran anknüpfend fällt mir noch ein, dass auch im Leitungsteam, die ja nicht alle so intensiv involviert waren im Prozess, ja auch so ähnliche Gänsehautmomente beim Lesen entstanden sind. Das fand ich auch sehr bestärkend, weil es ja dann auch nochmal bestärkt hat, dass wir da etwas ja ableiten konnten, was sich übertragen lässt auf verschiedene Entwicklungsprozesse.
Und vor allem, was auch aus meiner Sicht sehr emotional sehr tief geht, weil es wirklich echte Entwicklungsschritte sind. Es sind Durchbrüche. Es sind Menschen, die, also ich merke selber gerade, dass ich so bewegt bin dabei, während ich das sage, weil ich also beim Schreiben und auch beim jetzt immer wieder Lesen einfach feststelle, hey, da hat auch bei mir ganz viel stattgefunden. So, und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen, wenn wir uns aufmachen auf so eine Reise, dass wir uns da einfach weiterentwickeln dürfen, ja, dass wir einen Schritt vorankommen, dass wir zurückschauen und staunen, dass dieser Ausblick uns auch einfach so mitnimmt. Genau.
Ja, lass uns doch mal jetzt anknüpfen und wirklich in diese verschiedenen Abschnitte des Routenplans schauen. Es beginnt ja mit dem Aufbruch und endet bei der Etappe Expedition. Wie war denn die Überlegung hinter diesem Aufbau oder ja vielleicht auch einer gewissen Dramaturgie, die wir durch diesen Routenplan entwickeln?
Ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil ich glaube, dafür müsste man sich intensiver damit beschäftigen. Das würde den Rahmen des Podcasts, glaube ich, sprengen, wenn wir jetzt jede einzelne Etappe im Detail miteinander durchgehen. Aber wichtig ist, glaube ich, erstmal die Erkenntnis, dass Veränderung immer mit mir selbst beginnt. Das heißt, wenn ich bereit bin, eben auch mich mit meiner Persönlichkeit, mit dem, was mich prägt und ausmacht, zu beschäftigen, mit meiner eigenen Identität zu beschäftigen, auch nach innen zu schauen. Ja, also das ist aus meiner Sicht eben eine wichtige Grundvoraussetzung. Und was viele unterschätzen ist, dass es wichtig ist, da auch mit einer Würdigung zu beginnen. Also nicht mit einem, was bin ich nur von Trottel und ich kriege nichts gebacken, ich blöder Ochse. Das ist ja oft so eine Perspektive, wo wir unterwegs sind. Aber positive Veränderung kann nur beginnen mit einer positiven Würdigung meiner selbst. Und das ist natürlich in so einem geistlichen Kontext auch einfach zu akzeptieren. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, unabhängig davon, ob ich irgendwas geleistet habe oder inwieweit ich jetzt mit meinen Herausforderungen gut umgehen kann oder nicht. Also mir dieser Identität bewusst zu werden, das ist mal so der Einstiegspunkt. Ja. Und das finde ich sehr schön, weil es erstmal ganz viel so Entlastung schafft, ja, in so einem Stuck-State, in so einer Herausforderungssituation, ja, und ich mich damit irgendwie so auf die Reise machen kann, so, und da geht's doch gar nicht um die großen Leistungen und was ich alles bewältigt habe oder so, sondern einfach diese Erkenntnis, ich darf erstmal nur bei mir ankommen, das ist mal so der Einstieg. Dann geht's um die ersten Herausforderungen, die ich bewältige und die ich oft eben auch nicht allein bewältigen kann, sondern wo ich ein entsprechendes Umfeld brauche. Und da ganz ehrlich gefragt, auch an die Hörerinnen und Hörer, wer hat denn heute dieses Umfeld, was ihn oder sie tatsächlich massiv weiterbringt? Ja, also wo man nicht miteinander rumjammert, sondern wo man sich gegenseitig ermutigt und dann auch challenged und dann auch entsprechend Schritte geht, sage ich mal, auch sich ein Commitment gibt beispielsweise. Ja, und dieses stärkende, zum einen schützende, aber auch stärkende Umfeld zu schaffen, ist eben auch ein Ansatz von Hills and Valleys, wo wir auch bereit sind, einander Feedback zu geben. So, und das sind schon mal direkt so beschrieben, die ersten beiden Abschnitte, die ersten vier Etappen, die ich jetzt versucht habe, so komprimiert darzustellen. Wenn ich mich da auf den Weg mache, und das ist sicherlich ein zentraler Punkt auch in unserem Training, dann habe ich schon relativ viel gewonnen.
Ich habe so ein, zwei Gedanken, nämlich den einen, und das knüpft, glaube ich, dann auch an die nächsten Phasen ganz gut an. Weil für mich war das tatsächlich eine sehr zentrale Erkenntnis in meinem Entwicklungsprozess, dass ich gemerkt habe, ich habe hier gar kein Umfeld, an das ich mich wenden kann, das meine Herausforderungen wahrnimmt, versteht, mich begleitet darin. Und wenn man so will, war das für mich ein Wendepunkt in meinem Leadership-Prozess. Und das ist ja auch eine Etappe in unserem Transformationsprozess, in unserem Routenplan, die wir beschreiben als Änderungsbereitschaft, Schmerzpunkt und dann Pattern Interrupt. Das klingt intensiv, aus meiner Erfahrung ist es das auch. Warum liegt denn das genau in der Mitte, also folgt auf die ersten vier Etappen, die du gerade schon beschrieben hast?
Genau, weil ich glaube, dass es sich da entscheidet, ob wirkliche Veränderung passiert, wenn ich auch bereit bin, in die Tiefe zu schauen und mich auch meinen emotionalen Schmerzpunkten zu stellen. Also eine Änderungsbereitschaft habe, da wirklich auch hinzugucken. Ja. Und das ist ein Prozess, der sicherlich auch nicht mit einem Mal erledigt ist und viele Male durchlaufen wird. aber eben auf Basis auch dieses neuen Umfelds mit einer gewissen Ermutigung oder auch in einem geschützten Rahmen eben vielleicht auch leichter ist, als wenn ich das versuche, alleine dann durchzuführen. Und aus meiner Sicht braucht Veränderung immer einen gewissen Veränderungsschmerz. Ja, entweder kommt der von außen, ja, weil eben etwas sich ereignet in meinem Leben, was ich mir so nicht ausgesucht habe, aber was so viel Schmerz und Aufbruch erzeugt, sage ich mal, dass die Veränderung damit angestoßen wird. Ja, dann gibt es ja so diese Veränderungskurve auch mit Schock und Ablehnung und diesen ganzen Punkten, da hast man eigentlich schon wieder auf einem guten Weg. Und es braucht dann aber natürlich auch so das Pendant, also im Grunde genommen die positive Aussicht. Also was habe ich denn davon, wenn ich jetzt in die Veränderung gehe? Und das ist eigentlich so der Mittelteil von unserem roten Plan, dass wir da dieses Spannungsfeld aufmachen zwischen dem emotionalen Schmerz, also all dem, was mich prägt, was meine Persönlichkeit, mein Charakter vielleicht prägt, also Erlebnisse, die ich hatte, unschöne Erfahrungen. Und da gibt es eben auch immer so gemeinsame Nenner, bestimmte Glaubenssätze, limitierende, die mich zurückhalten an bestimmten Stellen. Und mich damit auseinanderzusetzen und ein gemeinsames Muster zu erkennen, wie ich so ticke und das auch ein Stück anzunehmen. Ja, auch da bin ich wieder bei der Würdigung, zu sagen, das ist eben Teil meiner Geschichte, aber es muss auch nicht so bleiben. Ich möchte vielleicht auch gar nicht mehr so agieren, so reagieren auf das, was jetzt gerade passiert. Und dann zu schauen, wie könnte es denn stattdessen sein? Was sind positive Referenzbilder? Also wo habe ich vielleicht schon Erfahrungen gemacht, wo es anders gelaufen ist? Wo war der Unterschied? Warum reagiere ich in mancher Situation so und in einer anderen Situation reagiere ich ganz anders? Aus diesem Spannungsfeld heraus, da ergibt sich dann eine neue Perspektive und eben auch eine sichtbare Veränderung, eine sichtbare Haltungsänderung. Ich gehe plötzlich in Verantwortung für meinen eigenen Weg. Ich bin nicht mehr das Opfer. Ja, ich sage ja, Not und Elend haben sich getroffen und wir waren am Jammern. Ja, und wir waren auch arme Schweine. Ja, das ist ja auch eine Haltung, die man dann einnimmt, ja, sehr mangelorientiert. Oder ich gehe eben auch mit einer, ja, wie sagen wir gerne, gehobenen Gestimmtheit daran und sage, es geschieht für mich. Es ist also, das Leben ist mein Coach. Ich trainiere mich an den Herausforderungen ab. Ich nehme das in die Hand. Ich bin in Charge dafür, so. Und das ist eigentlich so die Erfüllung jetzt in dieser Phase, die man dann auch in der Regel auch nach außen hin sehen kann.
Wenn wir dann weitergehen, so bis hin zum letzten Abschnitt der Expedition, welche zentralen Aspekte würdest du da nochmal hervorheben wollen? Was macht dann die Transformation aus von dieser Erkenntnis, von diesem Schmerzmoment bis hin zum, ja, ist es ein Endziel? Das kannst du vielleicht dann auch in deiner zweiten Frage noch beantworten, was wir dann erreichen wollen mit dem Routenplan.
Genau, diese einzelnen Abschnitte sind ja über drei Phasen verteilt. Die erste Phase, die ich vorhin beschrieben habe, ist so die Entdeckenphase, ja, wo ich also erstmal ganz viel Neues vielleicht auch über mich und über das Lerne, dann kommt das Entwickeln und das ist eben aus diesem Spannungsfeld heraus, meine Persönlichkeit zu entwickeln, weil ich im Schmerz nicht verharre, sondern dafür in Charge gehe, dass meine ja neue Welt eben auch lebendig werden kann. So. Und die dritte große Phase ist das Entfalten. Das heißt, also jetzt soll das ja nicht nur in mir passieren, sondern soll sich ja auch nach außen hin irgendwo zeigen. Das heißt also, ich übe Gewohnheiten ein, ich bringe das Ganze in die Praxis. Also nicht mehr im geschützten Raum, wo ich trainiere, wo ich mein direktes Umfeld habe, sondern ich bin jetzt sozusagen an meiner beruflichen oder gemeindlichen Front. Ja. Also ich sitze da jetzt genau in den Herausforderungen, während deren ich ja jetzt vielleicht auch an so einem Training teilgenommen habe. Und da kann ich mich jetzt auch ein Stück beweisen. Ja. Da holt mich auch die alte Gewohnheit ein. Da muss ich auch wieder mit meinen Prägungen vielleicht umgehen lernen und das zu reflektieren und gleichzeitig aber dann auch wieder zu multiplizieren. Das heißt, auf andere dann zu übertragen, weiterzugeben, was ich persönlich gelernt und erfahren habe. Das ist eigentlich so der wichtigste Punkt. Das heißt, die Expedition schließt dann mit der Multiplikation ab. Aus meiner Sicht ganz wichtiger Bereich, dass es nicht darum geht, sich nur als Leiter zu entwickeln, sondern Leiter machen andere Leiter. Ja, das heißt also, das auch weiterzugeben letztlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und damit erreiche ich dann so einen gewissen Reifepunkt, sage ich mal. Also die aktive Multiplikation, die führt dazu, dass ich diesen Weg eben auch an andere habe weitergeben können und damit dann auch ein Stück Reife dann entwickelt habe. Gleichzeitig bin ich ein anderer Mensch, ich habe andere Herausforderungen, ich bin auf einem anderen Level vielleicht angekommen und an diesem Punkt ist dann das nächste Abenteuer, also das nächste größere Bergmassiv auch wieder nur einen Schritt entfernt. Das heißt, es beginnt natürlich dann auch wieder ein neuer Aufbruch für die dann neu geschaffenen Herausforderungen. Also es ist ein Prozess, der auch nie aufhört. Wir sind immer Lernende und Trainierende und damit haben wir dann eben auch nochmal wieder die nächste Reise wieder entsprechend vor uns, wo wir mit dem Routenplan eigentlich wieder von ganz vorne anfangen können.
Okay, also ein lebenslanger Prozess, den wir damit anstoßen, ja.
Absolut.
Ja, einen Aspekt würde ich gerne noch hervorgreifen, nämlich sagst du ja gerne und sagen wir gerne, dass die Magie so zwischen den Trainingswochenenden, zwischen den einzelnen Ausbildungswochenenden passiert. Der Routenplan beschreibt ja nicht nur, was bei Hills and Valleys passiert, sondern auch, was zwischen den Einheiten geschieht. Wie genau finde ich das wieder in diesem Routenplan?
Ja, ich glaube, dass so ein Wochenende immer ein besonderes Highlight ist, zusammenzukommen in so einer Gemeinschaft, ja, in dieser Seilschaft sich auch zu treffen und da im Grunde Impulse zu geben. Gleichzeitig das Training findet im Grunde genommen ja in meinem Alltag statt. Das heißt, ich kann ja nicht nur alle paar Wochen mal für ein Wochenende trainieren und ansonsten lümmel ich auf dem Sofa rum, sondern es geht ja darum, dass ich das in meinen Alltag implementiere, ja, Gewohnheiten entwickle, mich bei den täglichen Herausforderungen einfach auch reflektiere, beobachte. Gute Leiterinnen und Leiter suchen sich jeden Tag einen neuen Schmerzpunkt, an dem sie sich auch challengen können, so, ja. Und deswegen haben wir natürlich auch Teile der Methodik oder auch der Trainingseinheiten sind ja auch runtergebrochen. Das heißt, es gibt Wochenziele, es gibt Wochenaufgaben, es gibt das Levitentum, also die Zweierschaft, Sparringspartner, wo wir untereinander in Kontakt sind und da auch Feedback geben und auch weiter zusammen sind sozusagen. Es gibt Literaturempfehlungen, es gibt, wie gesagt, Trainingspläne. Und alle diese Bausteine insgesamt, die sorgen dann für das Gesamttraining. Würde man das Summit jetzt ausschließlich auf Trainingswochenenden reduzieren, dann wären wir ja ganz schnell wieder bei einem Ausbildungsformat oder bei einer Akademie, die man besucht oder ja, so dieser Seminartourismus. Ja, ich habe was Neues gelernt und ja, wie viel hast du davon umgesetzt? Es geht am Ende des Tages darum, diese ganzen Erkenntnisse auch wirklich ins Leben reinzubringen. Nicht was Neues zu lernen, sondern was Neues zu leben. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man das in seiner täglichen Routine auch bestmöglich verankert.
Und welchen Stellenwert oder welche Rolle nimmt dabei jetzt dann praktisch der Routenplan ein oder kann er dabei eine praktische Rolle auch einnehmen?
Grundsätzlich ist es ja so, dass ich die Möglichkeit habe, erstmal zu verstehen, also vom Verstand her nachzuvollziehen, okay, was passiert denn da eigentlich? Ja, das heißt also, es gibt mir eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Orientierung. Ja, man kann auch einfach loslaufen und sich auf den Weg machen. So. Und wir haben ja all die Jahre auch Training durchgeführt, ohne dass wir den Routenplan explizit beschrieben hätten. Ja, das hat ja auch so funktioniert. Mhm. Nur mit diesem Plan habe ich natürlich eine ganz andere Form, das auch nachvollziehen zu können, mir Orientierung auch zu verschaffen. Gleichzeitig kann ich auch, während ich unterwegs bin, mal mich verorten, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und auch wenn wir natürlich jetzt diese Bergwanderung visualisiert haben, ist das ja in dem Sinne kein chronologischer Abfolgeprozess, sondern es gibt manche Teilschritte, die ich regelmäßig durchlaufe, häufiger durchlaufe. Es kann auch sein, dass ich in manchen Bereichen schon einen Schritt weiter bin und in anderen Bereichen wieder von vorne anfange sozusagen. Also er ist nicht rein chronologisch gemeint. Und insofern gibt es eben eine gewisse Orientierung, wo ich in bestimmten Bereichen meines Lebens mich jetzt vielleicht gerade befinde. Und gibt mir dadurch auch so ein Gefühl vielleicht von, ah, okay, das gehört dazu. Ich bin nicht komisch, ich bin nicht verkehrt mit dem, was ich jetzt gerade empfinde, sondern ich bin jetzt gerade an dieser entscheidenden Stelle. Jetzt wird's unangenehm, weil. So, und das hilft ja ganz oft, diese Orientierung auch ja für entsprechende Trittsicherheit zu sorgen in dem eigenen Veränderungsprozess, der ja von vielen Unsicherheiten auch geprägt ist.
Wann hat dein Glaube das letzte Mal Berge versetzt? Wünschst du dir nicht nur effektiv zu leiten, sondern auch geistlich einen positiven Einfluss auf andere Menschen zu haben? Hills and Valleys ist ein christliches, überkonfessionell ausgerichtetes Leadership-Training, bei dem du eine neue Perspektive entdecken kannst, in Höhen wie in Tiefen deinen Blick auf Gott zu richten. Das Training in einem neuen Umfeld gibt dir die Stärke, das volle Potenzial deiner Persönlichkeit zu entwickeln und über dich hinauszuwachsen. Das Ziel ist, deine Berufung zu entfalten und deine Vision im Dienst für Gott und für die Gemeinde umzusetzen. Bewirb dich jetzt für eine Teilnahme bei Hills and Valleys und empfehle das Projekt gerne auch anderen Leiterinnen und Leitern weiter. www.hills-valleys.de.
Bedeutet das, dass dieser Routenplan vor allem auch für dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist? Oder können sich da vielleicht auch Interessierte von Hills and Valleys oder genau irgendwie wiederfinden? Oder gibt es auch noch andere Funktionen, die dieser Routenplan übernehmen kann?
Das ist ja das Schöne, er ist wirklich allumfänglich. Zum einen eben für die, die neue Formate entwickeln. Da würden wir ja auch einen gewissen Anspruch formulieren, zu sagen, okay, also dieser Effekt, ja, dieser Veränderungsprozess, der soll auch in einem anderen Format bestmöglich umgesetzt werden. Jetzt kann man natürlich an einem oder ich sag mal Workshop-Wochenende nicht die gleichen Veränderungsergebnisse erwarten wie bei einem 18-monatigen Intensivtraining. Ja, also die Intensität in einem Format ist sicherlich unterschiedlich. Gleichzeitig wäre aus meiner Sicht der Anspruch, die wirklich relevanten Wendepunkte und Schlüsselstellen in so einem Format auch unterzubringen, selbst wenn ich nur eine begrenzte Zeit habe. So, das heißt also, wann immer wir bei Hills and Valleys neue Angebote schaffen, wollen wir mit diesem Routenplan natürlich diesen Veränderungsprozess, diese persönliche Entwicklung von Leiterinnen und Leitern fördern. Gleichzeitig sind ja viele Menschen beteiligt, auch zum Beispiel in Rolle von Coaches, die Teilnehmende begleiten über diesen Zeitraum. Und wenn die darum wissen, dass es diese ja, Veränderungslogik gibt sozusagen, können die damit natürlich auch entsprechend arbeiten und die Teilnehmenden auch damit besser reflektieren. Und natürlich kann auch die Gruppe selber mit diesem Werkzeug einfach sich einordnen. Wo sind wir denn auch als Gruppe gerade unterwegs? Also in der Gruppenidentität sozusagen da mal drauf schauen. Das ist aus meiner Sicht eben auch nochmal ein spannender Punkt. Sind wir überhaupt schon eine so verschworene Seilschaft, wie es nötig wäre? Sind wir schon so ehrlich und offen mit unserem Feedback? Das erleben wir ja auch ganz oft, dass dann irgendwann im Laufe des Trainings da manches aufbricht, dass dann plötzlich eine andere Feedback-Kultur plötzlich einzieht. Das sind auch so Magic Moments, so Hills and Valleys Momente, die wir dann erleben. Und dann zu sagen, hey, guck mal, jetzt sind wir hier einen Schritt weitergekommen. Jetzt beginnt ein weiterer Reifeschritt auch von euch als Gruppe. Ja. Und das finde ich relativ spannend.
Das klingt tatsächlich recht allumfassend. Ist das denn so, dass dieser Routenplan auch unabhängig von Hills and Valleys funktioniert oder ist es an Hills and Valleys gebunden?
Ich glaube, dass es grundsätzlich auch ohne Hills and Valleys funktioniert. Gleichzeitig, also das Wording, die Form der Metapher, sage ich mal, die Visualisierung, die haben wir ja entwickelt, weil es so gut zu Hills and Valleys passt. Und es ist, ich bin ganz ehrlich, ob es am Ende 3 Phasen, 6 Etappen, 12 Stufen oder wie auch immer, oder 5 Module und 4 davon oder so. Also unsere Systemlösung in der Agentur hat nur auch irgendwie 12 in 4 Erfolgsfaktoren und bei anderen Kunden sind es 8 mit 3 oder so. Ja. Also das ist im Grunde von der Systematik her am Ende des Tages wurscht. Deswegen glaube ich, ja, man könnte das übertragen, aber noch schöner ist ja, wenn jedes Format sozusagen oder jedes Projekt, jedes Unternehmen, jede Organisation eine eigene individuelle Systemlösung findet. Ja, genauso wie man ja auch sein Why, sein Warum, seine Vision entdeckt, sag ich mal, wo es sicherlich Parallelen, Übereinstimmungen oder so etwas gibt, die bleibt ja trotzdem höchst individuell. Und insofern ist aus meiner Sicht unser Routenplan ein Hills and Valleys Instrument. Das darf man gerne, ja, ich sag mal, nachmachen als Vorbild oder so, ja, auch in andere Organisationen zu bringen. Aber am Ende des Tages bleibt das, glaube ich, für unseren Kontext in dieser Metapher das, was die größte Wirkung hier bei uns entfaltet.
Genau, die Metapher sprichst du nochmal an. Das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Aspekt. Wir haben ja wirklich konsequent Bergmetaphern verwendet. War das so geplant von Anfang an oder hat sich das entwickelt? Was würdest du sagen?
Naja, auch der Name Hills and Valleys ist ja erst im weiteren Verlauf unserer Planung entstanden. Also wir sind gestartet ohne Namen und wir haben ganz viele verschiedene Namen auch dann ja so ein Stück ausprobiert, überlegt, wie auch immer. Also ich glaube, es hat 3/4 Jahr gedauert in dem Planungsteam, bis überhaupt Hills and Valleys als Name da war. Ja, und mit dem Summit und den Basecamps und so diesen verschiedenen Begrifflichkeiten für unsere Trainingsformate ist es so ein bisschen losgegangen. Und insofern, als wir jetzt dann am Routenplan dran waren, der hieß ja auch Systemlösung noch am Anfang so ganz sperrig, da kam dann irgendwie auch so ein bisschen die Idee, könnte man das nicht auch mit solchen Begriffen dann entsprechend beschreiben, damit es gut dazu passt. Also ich glaube, es muss auch nicht alles so reimlich oder ich fress dich immer 100% darauf gemünzt sein, aber irgendwie, es lag für uns nah und es fühlte sich irgendwie gut an und ich glaube, dass wir das jetzt auch nicht überstrapazieren sollten irgendwie. Ja, also auch unsere einzelnen Trainingswochenenden haben jetzt nicht alle irgendwie Namen von Bergdörfern oder so. Ja, ja, also das kann man dann auch mit einem Augenmaß machen oder so. Aber ich finde jetzt in dieser Form passt es sehr, sehr gut und gibt uns ja dann auch insgesamt als Projekt eine gute Ausrichtung.
Ja, so auch nach außen eine einheitliche Kommunikation oder genau das Wording eben auch wieder erkennbar zu machen. Genau. Jetzt ist der Routenplan ja nicht nur ein Werkzeug für die Strategie oder für die Standortbestimmung, sondern wir haben ja auch eine geistliche Dimension in unserem Training. Das haben wir am Anfang schon gehabt, das Thema, welche Rolle spielt denn der Glaube jetzt konkret in diesem Transformationsprozess?
Auch das war für uns eine ganz, ganz entscheidende Frage und das klingt so ein bisschen so, als wenn der hat gar keine Etappe, so irgendwie, ja. Also müsste man da jetzt nicht noch irgendwelche Etappen machen oder so und das haben wir reflektiert miteinander und sind aber relativ schnell auch dazu gekommen, dass wir den Glauben jetzt nicht in eine Etappe packen, sondern dass es eigentlich etwas ist, was in jeder Etappe einfach mitschwingt. Ja, das heißt also, es gibt, wenn man sich mit den einzelnen Etappen beschäftigt, auch so verschiedene, ja, ich sag mal, Bereiche. Warum ist so eine Etappe jetzt gerade wichtig? Was erwartet mich auf der Etappe? Wie kann ich das praktisch angehen und wo wird mich das hinführen? Ja, das sind so Grundfragen, die wir eigentlich bei der Konzeption der einzelnen Etappen immer wieder gestellt haben. Und gerade in diesem Bereich, was mich auf der Etappe erwartet, mit dem Blick nach innen hat das ganz viel natürlich auch zu tun, mit dem Blick eben auf meine Gottesbeziehung. Ja, das heißt also, da sind ganz viele ja auch biblische Wahrheiten integriert. Und es ist eigentlich in jeder Etappe etwas zu finden, was meinen Glauben entweder stärkt oder wo auch, ich sag mal, Beziehung zu Gott gefragt ist. Das heißt, es ist nichts, was wir jetzt noch künstlich dazu erfinden, sondern was sich wie ein roter Faden eigentlich ganz authentisch dadurch zieht. Ja, und so ist es auch bei unseren Trainingswochenenden beispielsweise, bei den Formaten. Wir machen jetzt nicht eine geistliche Session und dann gibt's irgendwie andere Sessions oder so, sondern eigentlich sollte möglichst jeder Bestandteil des Trainings auch aus der Beziehung zu Gott gestaltet sein und aus diesem geistlichen Bereich eben auch gestaltet sein, ohne dass es jetzt überfromm wirkt. Das ist für mich eben auch nochmal ein bisschen irgendwie der Punkt, sondern eben auf eine natürliche Art und Weise.
Gibt es denn für dich persönlich in diesem Entwicklungsprozess des Routenplans eine geistliche Wahrheit oder einen Bibelvers, der dir nochmal besonders begegnet ist?
Ja, ich hatte das ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, gerade so diese persönliche Würdigung. Also Weil das ist, glaube ich, für Leiter und Leiter so eine ganz große Herausforderung. Also wirklich zurückzutreten und zu sagen, ich bin geliebt, ich bin gewollt, unabhängig von meinen Leistungen, unabhängig von dem, was ich erreicht habe, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade performe oder nicht. Und mit dieser persönlichen Würdigung auch einzusteigen in diesen Veränderungsprozess, das ist echt eine Herausforderung. Und deswegen glaube ich, dass wir auch immer wieder damit anfangen müssen, selbst wenn wir schon in Etappe 5, 7, 9 irgendwo unterwegs sind, weil wir oft in so einen Modus kommen, so, ja, wir können jetzt aus eigener Kraft weiterlaufen, so, nee, können wir halt nicht. Ja, das heißt also, da ist aus meiner Sicht eben so diese, im Psalm 139 steht das, du hast alles in mir geschaffen, ich danke dir, dass du mich so herrlich ausgezeichnet gemacht hast. Also es liegt nicht bei mir, sondern es liegt bei Gott, ja, und das auch anzunehmen, ja. Also das hat ja was mit Selbstwert auch zu tun, ist für viele ein ganz entscheidender Punkt irgendwie. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, da muss man ein paar Runden drehen, bis man die tief verinnerlicht hat.
Gibt es denn etwas in deinem Alltag, das dir dabei hilft, dich auf diese und vielleicht auch andere geistliche Wahrheiten, die dir wichtig sind, wieder auszurichten? Wenn wir jetzt noch mal ein Schrückchen näher auch so in ja deinen persönlichen Prozess gucken.
Also aus meiner Sicht ist es unheimlich herausfordernd in so aktiven Phasen. Da bin ich einfach am Funktionieren so, ja. Also da so Duracell-Hase-mäßig irgendwie. Also das gelingt mir deutlich besser in so Auszeiten, wenn ich dann da am Meer sitze und irgendwie mal wirklich reflektiere, so lebe ich das Leben, was ich leben will, ja. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Methoden, die wir auch verwenden und wo ich auch mich freue, dass ich immer wieder eingeladen bin, die auch mitzumachen, selbst wenn ich jetzt nicht Trainingsteilnehmer bin, aber so wie das, wie eben das Lebensrad, ja, was ich einmal im Jahr so ausfülle, das ist ja einfach mal zu schauen auf so einer Skala von 1 bis 10 in 8 Lebensbereichen, wo nehme ich jetzt gerade wahr, wo ich da gerade stehe, ja. Und da kann es ja sein, dass jetzt beruflich gerade top läuft und finanziell ganz außergewöhnlich oder dann aber bei Freunden oder Familie oder Gesundheit irgendwie gerade total low level angesagt ist. Und wenn dieses Rad unrund ist, dann mache ich mir darüber eben auch bewusst, wo ich jetzt gerade hinschauen möchte. Und solche Methoden helfen dann auch nochmal wieder zu schauen, okay, wo brauche ich jetzt gerade auch wieder Gotteskraft, wo brauche ich jetzt gerade wieder auch Gemeinschaft mit anderen, wo brauche ich jetzt gerade auch wieder dieses Auftanken, was mir vielleicht jetzt irgendwo verloren gegangen ist, damit mein Leben eben auch möglichst rund läuft, ja, also ganzheitlich betrachtet an der Stelle.
Und gibt es ja etwas, was du ganz praktisch in deinem sehr überfüllten oder gefüllten, überfüllten will ich gar nicht sagen, aber gefüllten Alltag lebst, etwas, was immer wiederkehrt, alltäglich, wöchentlich oder sind es wirklich diese Auszeiten, die du immer wieder für dich nutzt?
Genau, ich versuche die schon auch regelmäßig einzuplanen. Also nicht nur, dass man eine ganze Woche weg ist, sondern dass ich auch mal einen halben Tag habe oder dass ich eben auch mal vielleicht einfach nur eine halbe Stunde habe. Sei es mit dem Hund die Runde zu laufen oder so. Und dann stehe ich da auf dem Feld und staune einfach über die Größe der Welt und wie klein ich mich da jetzt gerade auch mit meinen Problemen vielleicht besser fühlen sollte. Ja, das sind ja auch Momente, wo ich Gott begegne, einfach wo ich versuche, mir im Alltag solche Situationen zu schaffen. In der Regel ist es für mich schon so außerhalb von meiner typischen Umgebung. Also wann immer ich irgendwie in der Natur bin oder ja einfach auch irgendwie unterwegs bin oder so, gelingt mir das deutlich leichter, als wenn ich jetzt mich hier an meinen Schreibtisch setze, die Augen schließe irgendwie. Da ist einfach zu viel von dem, was mich dann so auch irgendwie auf Trab hält.
Das ist ja sicherlich auch ein Gewinn aus dem Transformationsprozess und dann möglicherweise auch aus dem Routenplan, aus dem tatsächlich auch umgesetzten Routenplan, dass wir immer mehr auch für uns erkennen, was hilft uns im Alltag auch wieder zu fokussieren. Was würdest du dir denn wünschen für den Routenplan für die Zukunft, wenn wir jetzt mal so einen Ausblick wagen? Wie soll er von Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt werden? Was soll er bei Hills and Valleys bewirken und entfalten?
Aktuell sind wir ja in dieser Phase, dass wir jetzt das nach außen geben und dass wir es auch Teilnehmenden an die Hand geben, damit auch jetzt Erfahrungen zu machen. Und ich bin super gespannt. Ich werde jetzt in ein paar Wochen bei einem Trainingswochenende dabei sein. Und da will ich einfach auch alle interviewen, so ein bisschen. Ne? Also auch nochmal fragen, was habt ihr jetzt vom Routenplan ganz praktisch auch mitgenommen und wo könnte man das auch stärken? Also es ist ja dieses Jahr zum ersten Mal auch Teil des Trainings, ja, also kommunizierter Teil des Trainings. Und die Rückmeldungen, glaube ich, von den Teilnehmenden selber, die werden sicherlich auch nochmal einen Gewinn bringen für uns. Gleichzeitig geht es darum, dass wir es jetzt einfach auch in einer Form kommunizieren, dass Menschen auch von dieser Form des Transformationsprozesses angesprochen sind. Ja, also auch der heutige Podcast ist ja genau so ein Versuch. Insofern freue ich mich dann natürlich auch über Feedback von allen Hörerinnen und Hörern, einfach zu hören, ist es verständlich? Ja, und welche Form braucht es, damit ein so komplexes Gebilde, was im Grunde ja Veränderungsprozess über einen längeren Zeitraum beschreibt, attraktiv, anziehend und auch selbsterklärend wird? Das heißt, wir sind jetzt eben auch dabei, entsprechende Visualisierungen vorzubereiten, auch vielleicht nochmal kleine Videos, wo es erklärt wird. Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass wir auf der Reise jetzt sind, etwas Abstraktes so praktisch runterzubrechen, dass man damit wirklich praktisch und auch ja täglich arbeiten möchte.
Ja, ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Wir werden auch bestimmt hier im Podcast immer wieder darüber berichten, überhaupt auch über die Entwicklung von Hills and Valleys. Wo siehst du denn das Programm in den nächsten Jahren, die Entwicklung?
Wir haben ja auch als Leitungsteam jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesagt, wir wollen gerne die positiven Erfahrungen möglichst stark multiplizieren, wollen, dass viele, viele Leiterinnen und Leiter eben auch in den Genuss dieser persönlichen Veränderung kommen. Das heißt, es braucht neue und weitere Formate. Also das war ja auch der Auftakt jetzt unseres Strategieteams, ja, über das Intensivtraining hinaus, was mit 18 Monaten und einer persönlichen Präsenz vor Ort natürlich auch eine große Investition ist. Also neben dem finanziellen Invest auch ein zeitliches Commitment fordert von den Teilnehmenden und da einfach zusätzliche Angebote zu schaffen, die vielleicht auch niedrigschwelliger sind von dem, was man dafür einbringen muss. Wir denken über Online-Formate, über ein Online-Summit nach, ja, in einer kompakteren Form. Wir haben die Basecamps, die regionalen Gruppen. Es soll auch einzelne, ja, ich sag mal, Formate geben wie Workshops oder Coaching-Angebote. Das heißt also, das zu entwickeln, dass wir von den Formaten uns deutlich diversifizieren, um mehr Menschen die Möglichkeit zu bieten, eben auch teilnehmen zu können. Das ist etwas, was uns jetzt gerade sehr, sehr stark bewegt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass mit dem reinen Ehrenamt es auch eine große Herausforderung ist von den Ressourcen, weil die Leiterinnen und Leiter, die wir jetzt begleiten dürfen, die kommen ja nicht, damit sie bei Hills and Valleys ganz viel Zeit investieren im Nachgang, ja, und sich dort engagieren, sondern die kommen ja, weil sie an ihrer eigenen Herausforderung in der Gemeindeleitung oder im beruflichen Kontext oder in einem Projekt, was sie vielleicht hatten, eben ihre Herausforderungen haben und dafür gestärkt ja auch dahin zurückgehen wollen, ja. Und insofern ist es natürlich so, dass wir jetzt beim Wachstum des Projekts auch andere Formen brauchen, um Hills and Valleys weiterzuentwickeln. Das heißt, auch in Richtung Kommerzialisierung schauen, in Richtung Fundraising, einfach für uns überlegen, wie wir das Projekt eben auch auf so eine neue Ebene heben, damit überhaupt diese weiteren Formate auch von den Ressourcen her geschaffen werden können. Und das ist ein ganz spannender Prozess. wie entwickelt sich eigentlich die Organisation und welche, ja, ich sag mal, Wendepunkte gibt es und welche Schmerzpunkte müssen wir auch in der Identität von Hills and Valleys durchleben, damit irgendwann dann auch so ein Reifeprozess einsetzt und wir dann auch die Formate multiplizieren können. Ja, also wir können den Routenplan natürlich auch auf die Organisationsentwicklung in gewisser Weise auch anwenden, dürfen da auch bei der Würdigung anfangen. Ja. Und da bin ich ganz gespannt, wie uns das auch hilft, Hills and Valleys damit eben auch wirklich immer mehr zu einer Bewegung zu machen, die viele, viele tausend Leiterinnen und Leiter eben auch ermutigt, befähigt und entwickelt.
Das klingt nach einem begeisternden Plan. Das überrascht vielleicht nicht, weil ich hier natürlich auch sehr verbunden bin mit dem Projekt. Wünsche ich mir das auch sehr und freue mich da, dass wir den Weg dann auch gemeinsam gehen können. Wir kommen zum Schluss des Podcasts. Und da würde ich gerne mit dir nochmal an deinem persönlichen Entwicklungsprozess ansetzen. Was ist es, was du konkret als nächstes als Leiter trainieren möchtest und warum?
Ach, da bin ich eigentlich immer wieder bei den Sachen, die ich immer schon trainiere. Ja, also das ist ja vielleicht auch nochmal so die große Erkenntnis oder weiß ich nicht, dass man ja nie fertig wird. Ja, das heißt also, viele von den Aspekten, wie jetzt zum Beispiel Balance ins Leben zu bringen oder so, die begleiten mich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Insofern ist ja mein Stuck-State von vorm Unternehmertraining nach wie vor meine alte Gewohnheit, mit der ich mich immer wieder beschäftigen darf. Und insofern ist das sicherlich gar nicht so ein ganz neuer Schritt, sondern es sind einfach im Alltag wieder das zu bewältigen, was ich vielleicht schon ein paar Mal bewältigt habe, wieder in eine neue Form zu bringen, gemäß der aktuellen Anforderungen. Wir haben gerade viel Umbruch mit KI und Co. im Agenturbereich, viel Geschäftsmodell, was sich da auch verändert. Und bei all diesen Veränderungen für mich zu sorgen und da in Balance zu bleiben, ist sicherlich jetzt gerade ein aktuelles Trainingsfeld, dem ich mich durch den Routenplan auch gewappnet fühle.
Dabei viel Erfolg. Lieber Thomas, vielen Dank für deine offenen Antworten und dafür, dass du dich heute auch auf die andere Seite des Mikrofons getraut hast.
Sehr gerne.
Ich glaube, wir konnten vielen Hörerinnen und Hörern ja vermitteln und näher bringen, was hinter dem Routenplan steckt. Und warum Struktur und Transformation kein Widerspruch sind. Gottes Segen für dein weiteres Training und vielen Dank.
Danke dir.
Das war der Hills and Valleys Leadership Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und dir weiterhin alles Gute für deine aktuellen Führungsherausforderungen. Wir freuen uns immer über Hörerfeedback sowie eine positive, möglichst 5-Sterne-Bewertung in den verschiedenen Podcast-Kanälen. Wenn du Interesse an einer Teilnahme an unserem christlichen, überkonfessionell ausgerichteten Leadership-Training hast, bewirb dich über unsere Website hills-valleys.de. Oder falls du jemanden kennst, für den das Programm spannend wäre, gib doch den Link oder auch diesen Podcast gerne weiter. Vielen Dank!